Ich lese aus Johannes 5, Verse 1 bis 18. Jesus heilt einen Gelähmten. Danach ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Innerhalb der Stadtmauern, in der Nähe des Schaftores, befindet sich ein Teich mit 5 Säulenhallen, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte oder Verkrüppelte, lagen in den Hallen. Einer der Männer, die dort lagen, war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte er ihn: Willst du gesund werden? Herr, ich kann nicht, sagte der Kranke, denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche, hineinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. Jesus sagt zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte die Matte zusammen und begann umherzugehen. Doch dies geschah an einem Sabbat. Und das wollten die führenden Männer des jüdischen Volkes nicht dulden. Sie sagten zu dem Mann, der geheilt worden war: Du darfst am Sabbat nicht arbeiten. Es ist gegen das Gesetz, diese Matte herumzutragen. Er entgegnete: Der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir: Nimm deine Matte und geh. Wer ist dieser Mann, der das zu dir gesagt hat? Fragten sie. Der geheilte Mann wusste es aber nicht, denn Jesus war in der Menge verschwunden. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder und sagte zu ihm: Du bist jetzt gesund, nun höre auf zu sündigen, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres widerfährt. Danach suchte der Mann die führenden Juden wieder auf und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn geheilt hatte. Jesus sagt, dass er Gottes Sohn ist. Von da an verfolgten die führenden Juden Jesus, weil er dies an einem Sabbat getan hatte. Doch Jesus entgegnete ihnen: Mein Vater hat bis heute nicht aufgehört zu wirken, und deshalb wirke ich auch. Danach versuchten sie erst recht, ihn zu töten. Hatte er doch nicht nur den Sabbat aufgehoben, sondern auch Gott als seinen Vater bezeichnet und sich damit Gott gleichgestellt.
Ich begrüße ganz, ganz herzlich alle Neumarburger hier in dieser Stadt, denn ich bin keiner mehr. Ich bin umgezogen, ich bin nach Kallern gezogen, also so ein bisschen über den Berg. Ich habe in Marburg gewohnt, tatsächlich in der Nähe vom Bibelseminar. Viel Spaß dort. Kann sein, dass wir uns da mal begegnen. Genau, ich bin vor kurzem umgezogen und eines der wichtigsten Werkzeuge, was ich bei diesem Umzug kennengelernt habe, das war tatsächlich nicht meine geliebte Bohrmaschine. Nee. Das war auch nicht irgendwie ein Hammer, mit dem man so richtig schöne Löcher machen kann, sondern das war eine Wasserwaage. Wer war das? Yeah. Joachim. Eine Wasserwaage. Scheinbar hast du dasselbe Problem wie ich. Also, wenn ich nämlich ganz dicht vor eine Wand gehe und ich versuche, ein Bild gerade aufzuhängen, dann geht das tatsächlich meistens schief. Also besonders, wenn man das alleine macht. Und hier ganz wörtlich gesprochen. Weil irgendwie verliert man so den rechten Winkel aus den Augen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also man hängt dieses Bild da auf so, hat alles dran und denkt so, ah komm, Pi mal Daumen, das kriege ich schon hin. Und dann denkst du, ja, da mache ich mal einen Strich und da mache ich einen Strich. Und dann bohrst du Löcher und dübelst und hängst die Dinger dran. Und dann denkst du, hä? Also, das war doch gerade. Das Zimmer hat sich gerade verschoben. Naja, auf jeden Fall stand ich so vor der Wand und hatte das Bild in meinen Augen perfekt gerade an die Wand gedrückt. Und ich bin ja nicht alleine umgezogen. Ich bin mit meiner Frau gemeinsam umgezogen. Und dann habe ich natürlich gerufen: Ey, Schatz, komm doch mal. Ich wollte sie auch ein bisschen einbinden. Und sie sagt: Ja, was denn? Und ich: Schau mal, hängt das so gut? Innerlich wollte ich natürlich hören: Klar, Schatz, boah, voll gerade, hast mit Wasserwaage gemacht. Nö. Boah, echt? Naja, das ging dann aber meistens anders. Ja, sie hat gesagt: Naja, wir können das so hängen lassen. Das Einzige, was dann fehlt, ist, dass wir auf der einen Seite des Raumes so ein bisschen den Boden anheben müssten, auf der anderen Seite die Decke absenken und dann hätten wir auch wieder ungefähr ein gerades Bild. Na, so ganz fies war sie nicht. Sie hat gesagt: Nimm doch mal eine Wasserwaage. Und ich habe gesagt: Okay, verstanden. Ich brauche deine Hilfe und ich brauche eine Wasserwaage. Und es hilft mir, das Ziel nicht aus dem Blick zu verlieren. Es hilft mir, den richtigen Winkel zu sehen, wie etwas richtig hängt. Um den heutigen Bibeltext ein bisschen besser zu verstehen, hilft es auch sehr, mal eine Wasserwaage an den Text anzulegen. Oder anders gesagt, vielleicht mal einen Schritt weiter wegzugehen und sich das Ganze aus einer anderen Perspektive mal anzuschauen. Und nicht nur den Text selbst anzuschauen, sondern sich anzuschauen, was davor steht und was vielleicht auch danach steht. Das ist übrigens immer ein ganz guter Tipp, wenn man Bibeltexte liest, nicht so irgendwie so Bibelverse pflücken machen, sondern sich die ganzen Dinger mal im Kontext angucken und gucken, was ist das eigentlich für eine Geschichte, die da irgendwie noch dahinter steckt. Also so das Big Picture irgendwie bekommen. Deswegen, der Bibeltext heute, den wir gerade schon gehört haben, steht in Johannes 5 und ich beginne in Johannes 1. Im ersten Kapitel tritt erstmal eine ganz andere Gestalt auf. Gar nicht erstmal Jesus, sondern Johannes der Täufer. Und das ist der Typ, der alle Menschen auffordert, ihr Leben zu ändern und es zu Gott zu bringen. Und er hat sich ins Wasser gestellt und hat die ganzen Menschen da untergetaucht. Und auch Jesus kommt irgendwann an diesen Fluss und lässt sich von Johannes taufen. Und in diesem Moment, so lesen wir in den Evangelien, wird eine Sache klar. Dieser Jesus ist nicht irgendein Mensch, sondern das ist der Mensch. Das ist der wahre Mensch. Das ist eigentlich Gottes Sohn. Und Johannes nennt in diesem Kapitel diesen Jesus das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Diesen Satz verstehen wahrscheinlich einige Millionen Menschen in diesem Land nicht mehr. Ist auch ein bisschen schwierig. Lamm Gottes, warum? Lamm ist etwas völlig Unschuldiges. Und das macht diesen Widerspruch irgendwie deutlich. Etwas Unschuldiges, das die Sünde trägt. Sünde, ist auch etwas schwierig geworden in unserer heutigen Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ist irgendwie ein schwieriges Wort. Und bei uns wird meistens damit irgendwie was sehr Geheimnisvolles und was Verruchtes eher so verbunden. Also Eissorten zum Beispiel werben damit, dass endlich mal wieder Zeit ist zu sündigen. Ja? Und ich habe mich so gefragt, warum eigentlich gerade Eis? Oder warum generell irgendwie diese Sachen, die irgendwie ungesund sind und dick machen? Weil damit gemeint ist, indem du jetzt dieses Eis isst, weißt du eigentlich ganz genau, dass du deinem Körper absolut nichts Gutes zuführst. Und außer die Milch vielleicht. Also, und die Endorphine, die dann ausgestrahlt werden. Ja, ist mir schon klar. Aber dein Körper wird versuchen, das zu verarbeiten. Und das wird nicht so gut klappen. Er wird stattdessen einen Teil davon an Körperstellen einlagern, die von der Mehrheit der Menschen, nicht als so wunderschön angesehen werden. Und ich frage mich zum Beispiel, warum wird Körperfett zum Beispiel nie am Bizeps angelagert oder an wo auch immer, Schultern. Sondern das wäre doch viel cooler. Dann wäre ja irgendwie allen geholfen. Dann wäre mir geholfen, meinem Körper geholfen, der Eisfirma geholfen. Na egal. Raffinierter Zucker ist nur mal in den meisten Fällen Gift für unseren Körper. Und wenn wir uns davon viel reinpumpen, dann bleibt das eben nicht ohne Auswirkung. Und die Industrie spielt hier also mit diesem Wort Sünde, weil sie sagt, du weißt, das ist falsch. Aber du bist ja wohl Mann oder Frau genug, selbst zu entscheiden, ob das jetzt schlecht oder nicht ist für dich. Und auch wenn es schlecht ist, hey, da stehst du doch drüber. Und damit ist genau der Nagel auf den Kopf getroffen. Indem ich mich entscheide, was gut oder schlecht für mein Leben ist und sage, auch ich darf das, nur ich darf das entscheiden, dann ist das, was die Bibel Sünde nennt, geschehen. Denn sündigen heißt, das Ziel unseres Lebens zu verfehlen, nicht die Scheibe zu treffen, nicht den rechten Winkel einzuhalten, sondern was in dem Moment passiert ist, ich spiele in meinem Leben selbst Gott. Aber das Ziel, was die Bibel sagt, ist, lass Gott in deinem Leben Gott sein und versuche nicht selbst in deinem Leben Gott zu sein, weil dafür bist du geschaffen, dass du in einer Beziehung zu deinem Schöpfer lebst und er möchte dein Gott sein. Und deshalb trifft uns das so sehr. Wir sündigen eigentlich ganz gerne manchmal, weil wir eben doch gerne unser eigener Gott in unserem eigenen Leben sein wollen. Und Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünde der Welt zu tragen. Und das bedeutet, dass er gekommen ist, um diese zerbrochene Gemeinschaft zwischen den Menschen und Gott wiederherzustellen. Und diese Gemeinschaft hat drei Facetten. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diese drei Ebenen finden wir jetzt auch in den folgenden Kapiteln. Liebe Gott, liebe dich selbst und liebe deinen Nächsten. Wir gehen weiter im Johannesevangelium. Im zweiten Kapitel geht's richtig rund. Wisst ihr alle, was da steht? Nee, ich kenne mal nicht so auswendig. Aber im zweiten Kapitel räumt Jesus richtig auf. Also der knüpft sich eine eigene Speitsche und läuft durch den Tempel und jagt die Leute aus dem Tempel raus. Und da muss es ziemlich abgegangen sein. Und man fragt sich so, warum? Weil der Tempel dafür da ist, Gott zu begegnen. Aber die Leute haben aus dem Tempel einen Marktplatz gemacht und haben Sachen verkauft und haben völlig vergessen, warum dieser Tempel eigentlich da ist. Und hier wird deutlich, liebe Gott ist das, was an erster Stelle stehen soll. Wenn Gott nicht der erste Platz in eurem Leben gehört, sondern das Geld, dem Geld gehört der erste Platz in deinem Leben, dann wird irgendwann das Geld dein Gott sein. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Und im nächsten Kapitel hat er dann ein Gespräch mit einem Mann namens Nikodemus in einer Nacht und er erklärt diesem Mann, wie das denn möglich ist, dass man Gott an die erste Stelle seines Lebens setzt. Und Jesus erklärt ihm, das geht nur, wenn du den Heiligen Geist bekommst, den ich dir schenken kann. Nämlich, wer gibt uns den Heiligen Geist? Woher kommt dieses Leben? Und das zeigt dann Johannes im vierten Kapitel. Dort begegnet Jesus einer Frau in einem Brunnen. Und die war ziemlich stadtbekannt, besonders bei den Männern, und nicht so ganz im positiven Sinne. Und keiner wollte was mit ihr zu tun haben. Und dabei war die Frau so sehr eigentlich auf der Suche nach Anerkennung. Sie hatte solchen Durst nach Leben und Liebe. Und scheinbar hatte sie auch nicht mehr sonderlich viel Liebe für sich selbst übrig. Sonst würde sie sich nicht erniedrigen, zu einer Zeit zu gehen an den Brunnen, wo sonst kein anderer geht. Und dieses Loch wollte sie in sich selbst durch Liebe, durch schnelle Liebe irgendwie füllen. Und Jesus erklärt ihr aber an dieser Stelle, dein Durst nach Liebe, den wirst du nicht durch sowas stillen können, sondern ich kann dir als einziger lebendiges Wasser geben, dass du keinen Durst mehr hast. Jesus schenkt dieses Leben, er schenkt diese Liebe, wenn wir unseren Glauben, unser Vertrauen an ihm festmachen. Und dann werde ich fähig, auch mich selbst zu lieben. Das Zweite, mich selbst zu lieben, weil ich weiß, dass ich von ganzem Herzen von Gott geliebt bin. Das verstehe ich nur in Jesus, weil er mich bedingungslos annimmt. Und dann kommt unser Text im fünften Kapitel. Was fehlt denn noch? Die Liebe zu unseren Mitmenschen. Und dieser Text, der macht klar, ziemlich deutlich, dass es dieser Welt unfassbar viel an Liebe mangelt. An Liebe zwischen Mitmenschen. Ich lese noch mal ein bisschen was. Danach ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Innerhalb der Stadtmauern, in der Nähe des Schaftores, befindet sich ein Teich mit 5 Säulenhallen, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. Jesus kommt also nach Jerusalem, an diesen besonderen Ort. Er heißt Bethesda. Und Bethesda heißt Haus der Gnade oder Ort der Barmherzigkeit. Wie schön, könnte man eigentlich denken, ne? Also meistens werden ja Orte irgendwie nach besonderen Erlebnissen dort beschrieben. Also, keine Ahnung, wo etwas Besonderes passiert ist, nicht unbedingt immer was Positives, aber meistens hat der Ort ja eine Bedeutung. Platz der Vereinten Nationen gibt es oder in Marburg auch gibt es, glaube ich, den Platz der Weißen Rose. Und man könnte meinen, hier, wenn dieser Ort heißt Haus der Barmherzigkeit, dass hier ganz viel Barmherzigkeit gelebt wird. Aber der Schein trügt völlig. Und Jesus bietet sich ein ganz anderer Anblick. Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte oder Verkrüppelte, lagen in den Hallen. Und einer der Männer, die dort lagen, war seit 38 Jahren krank. Scharen von Menschen. Also nicht nur einer, nicht nur 10, sondern scheinbar Hunderte in mehreren Hallen aufgeteilt. Man kann das heute noch nachsehen und diese Mauern sehen, diese Hallen. Und dicht an dicht gedrängt liegen dort die Kranken und vegetieren irgendwie so vor sich hin. Also ähnlich wie in einem Krankenhaus, wo eigentlich alles Nötige fehlt. Also wo es keine Ärzte gibt, wo es keine Krankenschwestern gibt, wo es keine Medikamente gibt. Wo einfach nur Menschen liegen. Und die Menschen lagen dort, weil sie die Hoffnung auf eine besondere Legende hatten. Von Zeit zu Zeit sollte nämlich scheinbar der Engel des Herrn so über das Wasser schweben, das Wasser berühren und es bewegen. Und der, der dann als erstes in das Wasser steigt, wird in diesem Moment gesund. Egal, ob diese Legende stimmt oder ob von oben irgendwo so ein Zulauf in das Wasser reinkam oder ob irgendwelche Gebirgswinde abfallen und das Wasser bewegt haben, wie auch immer, was ist das für eine verstörende Hoffnung für diesen Menschen dort? Also von wegen Haus der Barmherzigkeit. Ich würde sagen, unbarmherziger geht es ja wohl kaum. Das ist ein Ort voller kranker und schwacher Menschen und das Gesetz des Stärkeren regiert. Das Recht des Stärkeren setzt sich durch. Also der, der am wenigsten krank ist, der wird als erstes gesund. Völlig paradox. Aber so weit ist das, um ehrlich zu sein, gar nicht von uns entfernt. Ich finde, unsere Gesellschaft ist an vielen Stellen ähnlich irgendwie aufgebaut und nicht zuletzt im Gesundheitssystem. Also ich habe immer mal wieder mitbekommen, dass Privatversicherte zum Beispiel eher einen Termin beim Arzt bekommen. Oder dass eine Standardbehandlung inbegriffen ist. Beim Zahnarzt ist das zum Beispiel so, bei einem, wo ich war. Aber die eigentlich gute Behandlung, die empfohlene Behandlung bei meinem Zahnarzt, hat immer extra gekostet. Konnte ich mir nicht immer leisten. Deswegen habe ich jetzt so komische Flecken manchmal. Zusätzliche Altersvorsorge für mein Leben, das können sich auch nicht alle leisten. Und wenn ich jetzt sehe, was mein Vater als Rente bekommt und ich das mal runterrechne oder hochrechne auf mich, das wird spannend. Und jetzt liegt hier nun ein Mann, der ist seit 38 Jahren gelähmt. Und weiter heißt es da, als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich diesen Satz lese und da habe ich mir im ersten Moment gedacht, ey Jesus, hast du noch alle Latten am Zaun? Also mal ehrlich, was soll denn diese Frage? Also was soll der denn sonst wollen? Eine Pizza? Oder? Seit 38 Jahren liegt dieser Typ da. Aber als ich länger darüber nachdachte, wurde mir klar, welche Dimensionen sich in dieser Frage alles verbergen. Jesus fragt hier nämlich nach dem Willen dieses Menschen. Willst du gesund werden? Und da wird deutlich, Jesus achtet die Würde dieses Menschen, der ihm gegenübersteht oder sitzt, liegt. Er spricht nicht einfach irgendwie aus der Ferne so simsalabim und werde gesund, sondern er fragt ihn, ob er etwas will und was er will. Und er tut nichts gegen den Willen dieses Mannes. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass Jesus ihm nicht auch einfach eine Pille anbietet und sagt, möchtest du das Medikament, auf das du sofort gesund wirst? Also, wenn er das gemacht hätte, hätte er vielleicht sofort zugegriffen, weil er sagt, okay, Pille kann ich mal direkt schlucken und dann bin ich vielleicht gesund und wenn nicht, dann war es halt nicht so schlimm, war halt nur eine Pille. Nee, Jesus sagt, willst du gesund werden? Und Jesus will keine überhastete Entscheidung, sondern er wünscht sich eine Herzensentscheidung an dieser Stelle. Dass der Mensch davon überzeugt ist, diesen Wunsch auch auszusprechen vor Jesus. Und dann habe ich weitergedacht und habe gedacht, dann bleibt da trotzdem irgendwie die Frage, kann Jesus denn wirklich davon ausgehen, dass ein Mensch, der 38 Jahre gelähmt ist, eventuell nicht gesund werden will? Dann bin ich auf einen kleinen Witz gestoßen, der mir das so ein bisschen näher gebracht hat. Lese ich euch mal vor. Der Amerikaner ist blind, der Engländer sitzt im Rollstuhl und der deutsche Beamte hat einen gebrochenen Arm. Plötzlich steht Jesus vor ihnen und fragt, was er für sie tun kann. Der Amerikaner sagt, dass er wieder sehen möchte. Jesus streicht ihm über die Augen und der Amerikaner kann wieder sehen. Dann streicht Jesus dem Engländer über die Beine und der Engländer kann wieder gehen. Dann sagt der deutsche Beamte, bevor du irgendwas machst, denk dran, dass ich noch 4 Wochen krankgeschrieben bin. das hat mir und dann habe ich mit Nina, die ist Physiotherapeutin, darüber gesprochen, meine Frau, und die hat mir das Wort Krankheitsgewinn näher gebracht. Es gibt es scheinbar, dass es manche Menschen gibt, die aus bestimmten Gründen plötzlich krank werden. Ich kenne das auch manchmal, wenn ich zu viel Stress habe, dann reagiert mein Körper, dass ich krank werde. Aber dass manche vielleicht Angst vor der Arbeit oder Angst vor Prüfungen haben oder vor schweren Entscheidungen, dass ihr Körper mit Krankheit reagiert. Oder dass Menschen, die schon lange krank sind, plötzlich anfangen, Vorteile vom Kranksein in den Blick zu nehmen. Also, dass sie zum Beispiel umsorgt werden, dass sie Menschen haben, die ihnen vielleicht Essen bringen, dass sie Aufmerksamkeit bekommen, dass sie regelmäßige Termine beim Arzt haben, dass sie im Bett liegen bleiben dürfen. Und dann frage ich mich, sind das die Dinge, die diesen Mann vielleicht umgetrieben haben? Ich glaube, das war ganz anders. Vielleicht auch so ein Stück weit auf derselben Ebene, aber irgendwie doch anders. Man muss sich vorstellen, was es bedeutet, wenn jemand 38 Jahre krank war. Die anderen, die um ihn herum liegen und auch krank sind, teilen seine Welt. Mit ihnen konnte er den ganzen Tag über sein Lebensthema reden. Krankheit. Er kennt diese Welt. Und wenn er nun gesund wird, dann wird er plötzlich mit einer Welt konfrontiert, die er gar nicht mehr kennt. Und wo er plötzlich wieder arbeiten muss, wo er keine Almosen mehr bekommt, wo eine Welt ihm entgegenschlägt, wo er wahrscheinlich die wenigsten Menschen überhaupt kennt. Er kannte wahrscheinlich gerade mal so die Leute, die um ihn herum lagen. Und wir erfahren tatsächlich aus dem nächsten Vers, dass er tatsächlich scheinbar kaum Menschen kennt außerhalb dieser Welt. Herr, ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich es noch versuche, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. Und hier kommen wir zum Kern dieser Geschichte, finde ich. Nämlich zum dritten Aspekt, was die Bibel mit Sünde benennt. Der Mensch verfehlt das Ziel seines Lebens, indem er nicht mehr seinen Nächsten liebt. Der Kranke ist nicht der Sünder in dieser Geschichte. Er ist nicht krank, weil er gesündigt hat. Wissen wir nicht, sagt die Bibel nichts zu. Sondern in der Antwort wird deutlich, dass er leidet unter einer sündigen Welt. Dass er leidet, dass er niemanden hat, der ihn ins Wasser trägt. Er ist krank und er hat niemanden. Was ist das für eine Welt? Das Schlimme ist gar nicht die Krankheit an sich, sondern das Verlassensein von Menschen, während man krank ist. Krankheit macht einsam. Und Einsamkeit macht krank. Auch meine Frau wieder, die als Physiotherapeutin auf vielen Hausbesuchen ist, was die mir manchmal, die sagt zwar keinen Namen, aber erzählt mir manchmal Lebensgeschichten von Menschen, zumindest so angedeutet. Das ist so traurig, die haben niemanden mehr. Das ist ein verfluchter Teufelskreis eigentlich. Ein Teufelskreis der Sünde, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Sünde der Unmenschlichkeit, dass wir Menschen egoistisch sind, die wir gesund sind. Dass wir rücksichtslos handeln. Andreas Burani und Sido haben es in ihrem neuen Song ziemlich treffend auf den Punkt gebracht. Es leben fast 8 Milliarden Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt. Menschsein bedeutet Mitmenschsein. Es bedeutet, dass ich als Mensch nie alleine auf dieser Welt unterwegs bin, sondern dass ich immer in Beziehung zu anderen Menschen auch lebe und auch in diese Beziehung hineingeschaffen worden bin. Und Gott hat am Anfang der Bibel gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Warum ist das so? Warum ist es tatsächlich Sünde, wenn wir uns dem Nächsten entziehen? Weil wir dann uns einem Menschen verweigern, den Gott geschaffen hat als sein Geschöpf. Und wir dort ein Stück weit die Herrlichkeit Gottes eigentlich entdecken können in dem anderen Menschen. Aber wir wollen sie manchmal nicht sehen. Ich glaube, dass diese Realität auch nicht vor christlichen Gemeinschaften Halt macht, wie dem Christustreff beispielsweise. Ich habe auch immer mal wieder Geschichten gehört und ich habe selbst auch schon die Augen verschlossen vor Menschen, die krank waren. Und das hat mir echt dann leid getan, wenn es mir aufgefallen ist. Und manchmal ist es mir vielleicht gar nicht aufgefallen. Es gibt Schattenseiten, auch in christlicher Gemeinschaft. Und auf diesen Schattenseiten leben Menschen, die sich danach sehnen, Teil der Gesellschaft zu sein. Aber wenn wir auf Dauer das Recht des Stärkeren gelten lassen, weil das so das Gesetz dieser Welt ist, weil die Welt sich so schnell dreht und wir uns bewegen müssen, um irgendwie mithalten zu können, dann wird es unterm Strich immer Verlierer geben. Und da kommt dann plötzlich das Lamm Gottes, Jesus Christus. Und er durchbricht diese Unbarmherzigkeit, dieses Haus Bethesda. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Bahre und geh. Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Bahre und ging. Und dieser Tag war aber ein Sabbat. Jesus spricht ein Wort und der Mensch wird gesund. In dem Moment dachte ich mir, boah, was ist hier eigentlich das größere Wunder? Also, dass Jesus den Mann gesund macht, wow, okay, krass, mega. Oder dass der Mensch scheinbar ohne Zögern auf die Worte eines Unbekannten vertraut, weil, wie wir ja später sehen, der wusste noch nicht mehr, wen da geheilt hat, und seine komplette Lebenserfahrung von 38 Jahren über Bord wirft und sich traut, sich auf seine Beine zu stellen, die sich seit 38 Jahren nicht bewegt haben. Jesus baut hier in kürzester Zeit eine Vertrauensbeziehung zu diesem Menschen auf. Und der Mann weiß zu 100%, dass die Worte seines Gegenübers wahr sein werden. Das begeistert mich. Was muss Jesus für eine Ausstrahlung gehabt haben, ihn zu sehen, das zu erleben? Glaube bedeutet, Gottes Wort mehr zu vertrauen als sich selbst. Und dieser Mann kann endlich ausbrechen aus dem System, wo sich jeder selbst scheinbar der Nächste war. Und Jesus lebt es vor. Nicht jeder ist sich selbst der Nächste, sondern jeder ist dem Nächsten der Nächste. Einer für den anderen. Gemeinsam bauen wir Einsamkeit ab. Und es war Sabbat. Der Tag des Herrn. Der Tag, an dem Gott eigentlich geruht hat und seine Schöpfung anschaute und sagte, es ist alles sehr gut. Und die Geschichte geht noch weiter. Einige regen sich über Jesus auf und wollen ihn töten. Und warum? Weil er am Sabbat geheilt hat. Hey, wie paradox. Jesus antwortet seinen Verfolgern, mein Vater hat bis heute nicht aufgehört zu wirken. Und deshalb wirke ich auch. Nicht alle Menschen werden gesund. Und wir verstehen auch nicht immer, wie Gott wirkt, wodurch Gott wirkt, wann. Aber wir wissen, dass Gott nicht aufgehört hat zu wirken. Ich habe Heilungen erlebt, tatsächlich. Und ich habe erlebt, dass wir Stunden für jemanden gebetet haben und es ist nichts passiert. In dieser Welt leben wir, in dieser Zerrissenheit, in dieser Spannung. Aber Gott ist da, manchmal nicht verständlich vielleicht, aber er wirkt auch heute noch. Und dieser Gott ist der Vater von Jesus, der Schöpfer dieser Welt. Und er ruft uns zu sich und er lädt uns ein, unser Vertrauen auf ihn zu werfen. Das Leben an ihm festzumachen. Und zu sagen, okay, ich bin nicht mehr mein eigener Gott. Ich möchte, dass du mein Gott bist. Wir möchten euch einladen, in der kommenden Worship-Zeit, wenn ihr wollt, nach vorne zu kommen und das vielleicht festzumachen. Und Gott zu sagen, okay, ich möchte mein Leben an dir festmachen. Weil ich selbst merke, ich komme mit meinem System nicht klar, was ich mir selbst aufgebaut habe. Ich möchte, dass du mein Herr bist. Und dann lass gerne für dich beten. Mach es mit jemandem gemeinsam fest. Und wenn du sagst, ich brauche Gebet für Krankheit, die ich gerade habe, auch dann wollen wir dir Mut zusprechen, mit uns gemeinsam mutig zu sein und das vor Gott zu bringen. Es gibt keine Heilungsgarantie, auf keinen Fall. Aber ich glaube, dass Jesus immer noch real ist und durch seinen Heiligen Geist heute noch wirken kann. Und darauf will ich vertrauen. Und vielleicht dir auch. Amen.